willkommen. Die nächste Bibellese liegt vor uns. Johannes 10. Und ich sage euch, heute kommen wir zu einem echten Juwel. Ich lese uns mal die Verse. Da kam das ganze Volk wohlbehalten ins Lager zurück zu Josua nach Makkeda. Und es wagte niemand, gegen Israel seine Zunge zu regen. Josua aber sprach: Macht den Eingang der Höhle auf und bringt die fünf Könige aus der Höhle zu mir. Und sie taten so und brachten die fünf Könige zu ihm aus der Höhle, den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachisch, den König von Eglon. Als aber die fünf Könige zu ihm herausgebracht waren, rief Josua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des Kriegsvolkes, die mit ihm zogen: Kommt her und setzt eure Füße auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen und setzten ihre Füße auf ihren Nacken. Und Josua sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid getrost und unverzagt, denn ebenso wird euch der Herr alle eure Feinde unter eure Füße geben, gegen die ihr kämpft. Und Josua schlug sie danach tot, hängte sie an fünf Bäume, und sie hingen an den Bäumen bis zum Abend. Wahrscheinlich findest du diese Geschichte ein bisschen grausam, aber ich will dir sagen, versuch mal die Tiefe mit Hilfe des Heiligen Geistes zu erfassen und du wirst einen Riesensegen heute davontragen. Hier wird uns regelrecht ein Juwel der Heilsgeschichte präsentiert. Abraham hatte vor 500 Jahren auf Befehl Gottes das gelobte Land betreten. Und hier hatte er in Jerusalem den damaligen Priesterkönig Melchisedek getroffen, der ihm mit Brot und Wein, also ein Bild für das Abendmahl, entgegenkam. Melchisedek heißt auf Deutsch übersetzt: Er ist der König der Gerechtigkeit, und er wohnte in Jerusalem, in Salem, Stadt des Friedens. Und er betete und er war ein Diener des höchsten Gottes El Elyon. Und wir sehen hier in diesem Volk, zu dem Abraham geschickt wurde, gab es schon eine Gottesoffenbarung, die nämlich durch Melchisedek in diesem Gebiet sich Stück für Stück Raum verschaffte. Ein Priesterkönig, was für ein Bild in der Stadt des Friedens, die später die Hauptstadt Israels werden sollte. Hier war etwas Besonderes. Diese Leute hatten eine Heimsuchung Gottes erlebt durch diesen Melchisedek. Aber schon damals sagt Gott zu Abraham in 1. Mose 15, 13 bis 16, da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken, 400 Jahre lang. Sie aber sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Die Amoriter, das war das Volk, zu dem gehörte auch dieser König Melchisedek, alle, die drumherum waren. Gott sagt: In diesem Land sehe ich eine wirklich üble Tendenz, aber noch ist das Maß nicht voll, noch ist die Zeit für Gericht nicht gekommen. Wir lesen ein bisschen später im dritten Buch Mose, im 18. Kapitel, warum Gott diese Völker so massiv gerichtet hat. Da lesen wir: Sie hatten ihre Länder mit Sünden gefüllt, mit Okkultismus, mit Götzendienst, mit Menschenopfern. Das Maß des Erträglichen war überschritten. Und damit sie nicht das Volk Israel auch noch mit ihrer Gottlosigkeit anstecken konnten, ordnete Gott ihre totale Ausrottung an. Dabei hatten sie 500 Jahre Zeit zur Umkehr. Sie hatten mit Melchisedek jemanden, der ihnen die Wahrheiten des höchsten Gottes erklären konnte. Sie hatten ein riesiges geistliches Erbe, aber sie haben es nicht genutzt. Und der König, der jetzt in Jerusalem regierte, hieß Adoni-Bezek. Er hatte einen Ur-Ur-Urgroßvater, der die Werke Gottes erlebt hatte, der Offenbarung hatte wie niemand zuvor, aber für ihn galt das nicht mehr. In 5. Buch Mose 7,1 präzisiert Gott nochmal das Gericht an den gottlosen Völkern und sagt: Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, Und er rottet viele Völker vor dir her aus, die Hittiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und so weiter. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Eure Töchter sollt ihr ihnen nicht geben, ihre Söhne und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen, sodass dann der Zorn des Herrn gegen sie entbrennen wird und sie vertilgen wird. Sondern so sollt ihr mit ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen, ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Denn du bist ein heiliges Volk, das Gott dem Herrn dienen soll. Also bewusst. Die Gottlosigkeit und Sünde dieser Völker war so groß, dass Gott sagt, ich will nicht, dass das auf mein Volk abfährt. Und deshalb gibt es nach dieser langen Gnadenzeit keine Gnade mehr. Das Gericht ist jetzt angesetzt. Und diese fünf Könige des Südlandes, sie vereinten sich gegen das Volk Israel. Und spannend ist die Namensgebung dieser Könige, denn du wirst gleich sehen, das hat tatsächlich eine geistliche Bedeutung. Amoriter sind die, die von oben herabkommen. Ein gutes Bild für Leute, die auf einem hohen Ross sitzen, von oben herab. Stolz. Adoni-Bezek, der eigentliche König von Jerusalem, hieß, das heißt auf Deutsch Herr der Gerechtigkeit. Hoham, das ist Gott treibt. Gott treibt mich. Die Frage ist, was für ein Gott treibt ihn? Dann gab es Piriam. Das heißt wilder Esel auf Deutsch und die Stadt Jarmut bedeutet den Tod täuschen wollen. Da ist Japhia, der Überhöhte, so heißt dieser König, in Lachis. Lachis heißt steifnackig, nicht besiegen lassen. Eglon, der fünfte König, heißt das Kalb. Er wohnte in Debir. Worte sind meine Zuflucht. Könige der Sünde, aus dem Stolz geboren. Und wir wissen alle, wer derjenige ist, der durch seinen Stolz fiel. Das ist Luzifer. So lesen wir das in Jesaja 14. Der erste ist dieser König der falschen Gerechtigkeit, der Selbstgerechtigkeit. Der zweite König ist der König der falschen Freundschaft. Du sollst nicht mit der Welt Freundschaft halten. Der dritte ist der König der falschen Sicherheiten. Wir werden dem Tod schon entrinnen. Nein, werden wir nicht. Der vierte ist dieser König der Selbstüberhöhung, der Rebellion. Und die Bibel sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Der fünfte ist der König der Götzenanbetung. Wir erinnern uns an das goldene Kalb. Der Missbrauch von Worten, das ist Lüge. Es sind Könige des Fleisches, der rebellischen, unerlösten Seele. Und es ist interessant, sie versteckten sich in einer Höhle. Und diese Höhle hieß Höhle in Makeda, das bedeutet Wohnung der Hirten. Sie geben sich wie die Hirten deiner Seele aus, aber sie treiben ihr grausames Wesen der Unterjochung und der Gefangenschaft. Sie manipulieren unsere Wahrnehmung. Sie gaukeln uns falsche Realitäten vor. Sie sind ein Symbol für unsere fünf Sinne, mit denen wir nur die diesseitige Welt wahrnehmen. Und ihr Credo lautet, glaube nur, was du siehst, was du schmeckst, was du fühlst, was du in deiner Hand halten kannst. Aber die Bibel ist deutlich. Sie sagt, Leute, wenn wir fleischlich gesinnt sind, Römer 8, dann ist das Denken, das uns zu Tode bringt. Geistlich gesinnt sein bringt Leben und Frieden. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich nicht dem Willen Gottes unterwerfen will. Wer also fleischlich ist, der kann Gott nicht gefallen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Könige unter den Gehorsam zum Willen Gottes zu zwingen. So steht das in 2. Korinther 10. Das Fleisch kreuzigen, so nennt das Paulus, Römer 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Das heißt, unser Job ist zu gucken, wo in unserem Leben gibt es solche Könige, die sich Gesinnung, Haltung, Sünden, die wir akzeptieren, die wir in unserem Leben lassen, obwohl sie dem Willen Gottes widersprechen. Und jetzt kommt für mich der Höhepunkt dieser Beschreibung. Josua, wir wissen griechisch, Josua heißt Jesus, führt seine Leute dahin, ihren Fuß auf den Nacken der feindlichen Könige zu setzen. Das ist das Bild. Du darfst über alles, was Christus nicht meint, du darfst darüber herrschen. Der Feind ist unter unseren Füßen. Was für ein Bild. Lukas 10 sagt, seht, ich habe euch die Macht gegeben, zu treten auf die Schlange und die Skorpione und die Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. 1. Johannes 4,4 sagt, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der, der in euch ist, ist doch größer als der, der in der Welt ist. Epheser 6, Vers 15, und beschut an den Füßen, damit ihr das Evangelium des Friedens ausbreiten könnt. Hey, ich habe Schuhe, ich kann drauftreten auf die Dornen, auf die Disteln, auf die Feinde, auf die Schlange, auf was auch immer. Halleluja. Und ich bringe ein Evangelium, ich bringe die frohe Botschaft raus. Der Teufel ist ein besiegter Teufel. Und wir kommen im Namen des Herrn, um seinen Sieg zu verkündigen. Satan weiß, dass seine Zeit abläuft. 1. Korinther 15 sagt, denn Christus muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Danach das Ende. In Römer 16, Vers 20 gibt uns Paulus diese Gewissheit mit. Der Gott des Friedens aber wird den Teufel unter eure Füße treten in Kürze. Erwarte das auch in deiner Situation. Gott hat auch dich gesetzt, dass du deinen Fuß draufsetzt und sagst, Satan, unter meine Füße. Halleluja. Lebe im Sieg Jesu heute. Du bist mehr als ein Überwinder.